Liebe Zuschauer, wir sind hier im berühmten Mount Washington Hotel in Bretton Woods im Gold Room, in dem im Juni 1944 der Internationale Währungsfonds und die Verträge dazu unterzeichnet wurden. Kommen mit rein. Dass das Ding Gold Room heißt, ist ein wenig falsch historisch, denn eigentlich war es ja kein reiner Goldstandard, der wieder etabliert wurde, dazu gleich mehr. Aber damit Sie den historischen ersten Eindruck bekommen, hier der Gold Room über 44 unterzeichnende Personen von über 40 unterzeichnenden Staaten, allen voran die Vereinigten Staaten und England, haben als spätere Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, es war eine Siegermachtkonferenz, hier dieses Fundament des späteren Weltfinanzsystems gelegt, das Bretton Woods System, das eigentlich am Ende positiv war, wenn es am Ende auch nicht überlebt hat, das aber durchaus kritisch in der Entstehung zu sehen ist. Wenn Sie es nochmal anschauen wollen, über 705 Delegierte wurden hierher gekarrt nach Bretton Woods, nach New Hampshire im Osten der USA. Hier sind die Flaggen heute noch verewigt. Es ist richtig, dass diese Flaggen alle dastehen. Nicht alle dieser Staaten haben auch tatsächlich am Ende ratifiziert, aber dazu dann gleich mehr. Das ist der historische Raum, der historische Eindruck als Einstieg in dieses Video.
Sommer 2025, nach dem Einblick in die historischen Innereien dieses Gebäudes, in dem im Juli 1944 vor 81 Jahren das Bretton Woods Abkommen unterzeichnet wurde, von dem ich ja schon sehr oft gesprochen habe, von dem viele sprechen. Erst ein Blick in die Gegenwart und dann wieder in die Geschichte und die Hintergründe, die nicht jeder kennt zu Bretton Woods. Wir liegen am Fuß der höchsten Erhebung der nordöstlichen USA, der Appalachen, der Mount Washington. Und er ist auch zugleich der Namensgeber des Mount Washington Hotels, das Überhund aus dieser großen Zeit das überlebt hat. Und natürlich ist erstens der Grund tatsächlich dieser unglaubliche Blick. Und zweitens vielleicht dann doch auch die Bretton Woods Konferenz von 1944. Die meisten wissen, dass es eine Siegermächte-Konferenz war. Immerhin über 40 spätere Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die hier im späteren Gold Room das den Golddevisenstandard und das Vertragswerk von Bretton Woods unterzeichnet haben. Die Denke dahinter war, die offizielle Denke, den Nationalismus in der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik zu überwinden, der in der Denke damals, ein Stück weit stimmt das auch, zum Ersten und auch zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Zum Ersten eigentlich nicht, denn da war es der Goldstandard, der eine sehr friedliche Zeit begründet hat und dessen Aufgabe hat überhaupt nur die unglaubliche Wucht und Brutalität des Ersten Weltkriegs ermöglicht. Ohne die Aufgabe des Goldstandards hätten alle kriegsführenden Nationen schon im Weihnachten 1914 kein Geld mehr gehabt, um den Krieg weiterzuführen. Aber gut, man hat dann nach dem Krieg versucht, aus diesen Gründen, weil man wusste, dass der Goldstandard funktioniert hätte, ihn wieder einzuführen. Aber schon damals war die Welt schuldenbesoffen. In den sogenannten Roaring Twenties haben fast alle Nationen Schulden aufgenommen und eben zu viele Schulden, die man in einem reinen Goldstandard schon nicht hätte aufnehmen können. Es gab ihn aber in den 1920er Jahren schon nicht mehr. Es führte dann unweigerlich in einem ersten deflatorischen Crash 1929 folgende zur Weltwirtschaftskrise in fast allen Nationen, die dann wiederum den Grundstein gelegt hat für den Zweiten Weltkrieg. Auch in den USA, wo ich hier stehe, im äußersten Nordosten der USA, in New Hampshire, wo wir gerade sind, war damals Weltwirtschaftskrise. Roosevelt hat dann noch mehr Geld drucken lassen, es ging wieder schief, es kam dann der Zweite Weltkrieg, der zwar die USA, Betonung auf die USA, als Hauptsiegernation und eigentlich als einzige Siegernation entschuldet hat, aber das war eine Ausnahme. Alle anderen waren tiefen Schulden, weil Krieg und Rüstung ist immer verarmend, wohlstandswegnehmend und verarmend. Und ja, das sieht man eigentlich bis heute, obwohl wir gerade nicht im Krieg sind. Auch die Aufrüstung ist bereits wohlstandsverarmend, wenn man sie in dieser Form betreibt, wie wir gerade reinlaufen. Stichwort 5% des Bruttoinlandsproduktes, was man früher nur in Kriegszeiten hatte. All das geht in einem Goldstandard nicht. Und vielleicht auch deshalb haben die Mächte damals keinen reinen Goldstandard begründet, obwohl die USA durchaus ein Interesse hatten. Warum hatte die USA ein Interesse? Sie wusste im Juli 1944, dass sie den Krieg gewinnen würde. Sie wusste bereits, dass sie unglaubliche Goldmengen aufgehäuft hat, teilweise erbeutet, teilweise aber auch wirtschaftlich erarbeitet. Sie wusste, dass sie realwirtschaftlich der größte Güterproduzent der Welt war. Damals, völlig im Gegensatz zu heute, das, was China heute ist, waren die USA damals. Und damit war auch völlig klar, dass die Außenhandelsüberschüsse und damit die künftigen Goldzuwächse riesig sein würden. die 20.000 Tonnen Gold, die die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs hatten, ich habe das mal zurückgerechnet, waren damals nach ein Drittel der geförderten Weltvorräte, der in 3.000 Jahren geförderten Weltvorräte. Deshalb also das Interesse damals als weltgrößte Gläubigernation noch dazu. Die USA haben ja alle ihre Waffen, wie heute eigentlich, auf Pump an die Alliierten vergeben, an England, an Frankreich und so weiter. Und entsprechend sich das zurückzahlen lassen. Sie waren also auch die größte Gläubigernation und der größte Goldhalter und die größte produktive Nation der Welt. All das spricht für einen Goldstandard. Natürlich generell eigentlich für die ganze Welt, aber speziell für diese Nation, die diese Dinge auf sich vereinigt. Die anderen beteiligten Nationen, eigentlich war relevant nur noch die niedergehende Weltmacht, die zweite, das Vereinigte Königreich, Großbritannien, war nicht so sehr interessiert, weil sie eine Schuldnernation war, nicht so viel produziert hat. Sie war eine Nation im Untergang. Trotzdem war sie natürlich auch vertreten, so wie gesagt 40 weitere Nationen mit über 730 Delegierten, die alle hier zusammengekommen sind. Ehrlich gesagt ist es so wie heute, großer Bahnhof, ganz viele Leute werden scheindemokratisch beteiligt, denn es war ja schon eine Elite, die sich in diesem 4-5-Sterne-Hotel zusammengefunden hat. Aber selbst die Elite hatte nichts zu sagen, am Ende waren es 3 bis 4 Personen und auf die kommen wir jetzt. Und dem schicke ich noch voraus, dass ich im Ergebnis her aus heutiger Sicht durchaus zufrieden bin mit dem Bretton Woods Ergebnis im Sinne von ein Gold-Devisen-Standard. 35 Dollar begründeten eine Unze Gold oder umgekehrt eine Unze Gold kosteten planwirtschaftlich gesetzt 35 Dollar und alle anderen Weltpapierwährungen waren dann kurz danach auch an den Dollar und damit indirekt an eine Goldgrammzahl gebunden. Das ist der Hintergrund, warum es funktioniert hat und warum eigentlich, obwohl der Goldstandard, der echte Goldstandard 1914 abgeschafft war, dann 1944 für immerhin fast 30 Jahre noch einmal ein indirekter Goldstandard begründet wurde, der das Wirtschaftswunder weltweit mit ermöglicht hat. Das war nicht der einzige Grund, aber es war einer der Gründe. Und die Schuldenmacherei war bis 1971, 73, als dieses hier gezimmerte System dann am Ende war, durchaus nicht möglich. Erst danach, und das kennen wir ja alle, begann die exponentielle Schuldenkurve ohne Goldanker zu laufen ab 1971, 73. Bretton Woods, das System, wurde 1973 offiziell aufgegeben. Am 15. August 1971 offiziell hat es Nixon für die USA selbst beendet. Er hat die Goldeinlösungspflicht des Dollars beendet an diesem Tag. Und für Deutschland war es sogar schon 1967 vorbei. Wir haben schon damals freiwillig verzichtet auf weitere Goldkäufe, Goldumtausch. Staatsgoldbegründung gegen 35 Dollar Außenhandelsüberschuss, die wir damals in riesiger Menge hatten, aber leider schon 1967 aufgehört haben. Deshalb ist unser Staatsgold nur bei 4.000 Tonnen in der Spitze gewesen, damals 1967, 68, heute immer noch 3.400 Tonnen. Aber das ist alles aus dieser Zeit stammt. Das aber nur am Rande. Wie kam es aber nun zu dieser Unterzeichnung? Dass die Amerikaner und nur die Amerikaner das Sagen hatten auf dieser Konferenz, erkennt man klar daran, dass im eben gezeigten Gold Room ein historisches Foto hängt mit der amerikanischen Flagge, die vor diesem Hotel gehisst wurde, in überdimensionierter Größe. Das steht eigentlich dem Gastgeber alleine auch nicht zu. Es war also nicht nur die Gastgeberflagge, sondern es sollte ganz klar symbolisiert werden. Allen 730 Delegierten, wir haben hier das Sagen. Ihr müsst am Ende nur absegnen, was wir euch vorgeben. Und es war ja auch klar, denn die wussten alle, wir sind nur Siegernationen wegen der USA. Das war sogar England und Frankreich klar, denn England und Frankreich hätten den Zweiten Weltkrieg in dieser Form nicht gewinnen können, ohne den Kriegseintritt der USA 1941. Es haben eben nicht 730 Leute abgestimmt, es haben auch nicht die ungefähr 40 Verhandlungsführer dieser 40 sogenannten Siegermachtnationen miteinander verhandelt, sondern am Ende genau 2 oder 3 Leute. Das waren die beiden amerikanischen Verhandlungsführer, ich sag's erstmal, Harry Dexter White und Henry Morgenthau. Ja, genau der Henry Morgenthau, der ja durchaus berüchtigt ist in Deutschland mit dem Morgenthau-Plan gegen Deutschland. Auch Harry Dexter White war ein deutscher Hasser vor dem Buch. Und auf der anderen Seite, auf der englischen Seite, John Maynard Keynes, kein geringerer als John Maynard Keynes, der Volkswirt, der Schuldenpapst des 20. und 21. Jahrhunderts schlechthin, der Mann, dessen Irrlehren seit den 1930er Jahren falsch waren. Sie waren 1944 falsch und sie sind heute immer noch falsch, obwohl sie überall gelebt werden. Und diese Irrlehren versuchte Keynes, der nicht der Hauptmächtige in dieser Konferenz war, aber immerhin einer von drei Hauptverhandlern für das Vereinigte Königreich, versuchte, seine Schuldendenke reinzubringen. Er war gegen einen harten Goldstandard, weil Großbritannien eben kein Gold hatte, auch keine Außenhandelsüberschüsse, und er war sowieso immer für Schulden, und Schulden und Goldstandard vertragen sich nicht. Deshalb hat er verzweifelt versucht, für die Insider, für die Volkswirte unter ihnen, seinen Bankor unterzubringen. Das ist eine Geschichte für sich. Er hat sich zum Glück nicht durchgesetzt mit dieser Kunstwährung, einer ersten internationalen Verrechnungseinheit, die zum Glück nicht kam. Das kam dann erst in den 70er Jahren mit den Sonderziehungsrechten. Das hat sich damals aber auch nicht durchgesetzt. Also zum Glück, der Mann war da, er hat sie aber nicht durchgesetzt. Er ist letzten Endes Sozialist, Schuldensozialist. Und die anderen beiden, und das sollte man auch nicht vergessen, waren auch keine lupenreine Marktwirte. Morgenthauber einfach nur mal, ja, also wirklich extrem deutscher, extremer deutschen Hasser. Aber er war theoretisch Volkswirt, er war amerikanischer Finanzminister, und er hat im Gefolge und Hauptverhandler seinen Harry Dexter White dabei gehabt. Auch er, eigentlich ein fast unbeschriebenes Blatt, ein forschender Volkswirt der USA, der keine höhere Position bis dahin hatte in der amerikanischen Finanzadministration, trotzdem verhandeln durfte. Auch er war kein reiner Marktwirt, aber er hatte halt die amerikanische Agenda immerhin im Hinterkopf. Und das waren die drei Hauptmotivationen der Amerikaner, den Gold-Devisenstandard einzuführen. Nochmal, 20.000 Tonnen Gold mit riesigem Abstand, das meiste in der ganzen Welt. Außenhandelsüberschüsse, als gäbe es kein Morgen. Man konnte also davon ausgehen, dass die Goldvorräte nicht so schnell aufgezehrt werden würden zu $35 pro Unze. Im Gegenteil, es hätte sogar noch mehr reinkommen können nach Amerika. Ist also 1944 noch davon ausgegangen, dass man so schnell keine Dollar drucken muss. Das hat auch ungefähr 20 Jahre geklappt. Dann kamen die Schuldenprogramme unter John F. Kennedy, der Vietnamkrieg und dann 19, inzwischen 12 Präsidenten bis heute Donald Trump, die alle in Schulden ersaufen, ohne Ende. Aber das war 1944 noch nicht absehbar. Deshalb, nur deshalb, kam Gold als alter und neuer Eckstein wieder ins System. Und das war auch gut so. Am Rande hat man übrigens auch noch zwei weitere Institutionen begründet, international. Man hat also nichts dem Zufall überlassen. Planwirtschaftliche Institutionen, der Internationale Währungsfonds, den es leider bis heute noch gibt, der hat überlebt 1971, und auch die IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Auch das eine, ja, planwirtschaftliche Institution, die heute Weltbank heißt. Und Maynard Keynes wollte noch die International Trade Union einführen. Das hat dann auch nicht geklappt, zum Glück. Aber die Zollplanwirtschaft, die er da begründen wollte, ist dann später im GATT-System aufgegangen. Und darunter leidet die Welt noch heute. Und bis heute hat die Welt kein vernünftiges Zollsystem. Das sehen wir ja gerade in diesen Wochen, da Donald Trump schon wilde Zolldeals macht mit allen möglichen Leuten. Harry Dexter White, er war an der Stelle zwar amerikanischer Patriot, er hat das umgesetzt, was sein Chef Morgenthau vorgegeben hat, und natürlich auch der amerikanische Präsident Roosevelt damals, aber er wurde später, und das ist kein Witz, das wissen auch nicht viele, als sowjetischer Agent enttarnt. Und das war er nicht erst dann später im Kalten Krieg, das war er schon seit den 1930er Jahren nachweislich. Er musste fliehen aus den USA, ist, ich meine, im Schweizer Exil gestorben irgendwann, wurde nie verhaftet, weil er halt im Exil war und gedeckt wurde von verschiedenen Leuten. Aber das sind die Marktwirte und die integren Persönlichkeiten, die das wichtigste Finanzsystem für 30 Jahre gezimmert haben. Und nochmal, ich bin aus heutiger Sicht für dieses Finanzsystem, weil es eben den Goldanker hat. Es war zwar nicht der klassische Goldstandard, aber immerhin, es hat 30 Jahre funktioniert mit einem relativ harten Goldkern, auch wenn er nicht hundertprozentig gelebt wurde, weil es ja nur ein indirekter Goldstandard war. Aber aus heutiger Sicht, da wir nun in einem 55-jährigen Weltgeldexperiment ohne Goldanker leben seit 1970, 1971, ist das 100-mal besser, 1000-mal besser. Die Welt hätte nicht die schuldenbesoffenen Probleme, die wir heute haben, wenn damals ein echter Goldstandard durchgesetzt worden wäre oder wenn Bretton Woods überlebt hätte. Aber Bretton Woods konnte halt nicht überleben, weil die Amerikaner durch den Vietnamkrieg und durch diese Kennedyschen Sozialprogramme schon in den 60er Jahren so viele Defizite aufgehäuft haben, dass ihr Gold zu $35 pro Unze wegschmolz in die ganze Welt. Nur noch 8.800 Tonnen übrig waren 1971 und Nixon gar nichts übrig blieb, als den Goldanker zu beenden. Und seitdem, der Rest ist Geschichte, ungedeckte Geldgeschichte, über die Petrodollar indirekte Deckung halt dann doch eine Art Stütze des Dollar etabliert hat. Heute ist sogar dieses Petrodollar-System kaputt und der Dollar hat nun gar nichts mehr, außer potenziell vielleicht irgendwann wieder Außenhandelsüberschüsse. Im Moment ist Donald Trump, der diese Probleme nicht verschuldet hat, aber auch nicht wirklich lösen kann, weit weg von einer Lösung im Sinne von, das amerikanische Außenhandelsdefizit ist im 13-stelligen Bereich. Wir sind über 1 bis 1,5 Billionen, also 1.5 Trillion pro Jahr an Defizit. Also auch das geht natürlich in einem goldgedeckten System, egal ob direkt oder indirekt, nicht. Interessant ist auch noch vielleicht geschichtlich, die UdSSR war 1944 als natürlich Siegermacht des späteren Sieges von 1945 auch am Tisch. Sie hat sogar teilgenommen, hat auch unterschrieben dieses System, hat aber am Ende dann im Kreml in Moskau nicht ratifiziert. Das ist schon wichtig und die Begründung war, es sei ja eine Geburt der Wall Street. Das ist dann schon witzig, wenn man weiß, dass es der eigene Spion war, der dieses System ausgehandelt hat, Harry Lexter White. Trotzdem interessant, dass sie also den IWF und auch die anderen internationalen Institutionen als Produkt der Wall Street identifiziert haben in Moskau. Schon interessant, weil ganz so falsch war es ja nicht. Und trotzdem, eigentlich war nicht der Goldteil ein Produkt von Wall Street. Wall Street war noch nie an Gold interessiert. Aber in dieser spezifischen amerikanischen geschichtlichen Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs mit den riesigen Goldvorräten war es halt dann doch im amerikanischen Interesse, dieses System so zu etablieren. Und so geht so vieles durcheinander. Die offizielle Geschichtsschreibung sagt einfach nur, man wollte den Wirtschaftsnationalismus überwinden. In Wirklichkeit waren Spione am Werk, es waren sehr nicht altruistische amerikanische Nationalinteressen am Werk. Und aus all diesen schwierigen Gemengelage der Schuldenpapst John Maynard Keynes, alle zusammen haben, obwohl es schlechte Voraussetzungen waren, eigentlich was Gutes geschaffen. Tja, und dann kam halt 1971, es konnte nicht funktionieren. Heute könnte man, Stand heute, kein neues Bretton Woods etablieren, leider nicht. Außer the very hard way. Wenn in einem Weltwirtschaftscrash eines Tages sämtliche Schulden ausgebucht werden, das ist die einzige Möglichkeit, und das tut weh, das ist eine ganz schwierige Situation für die ganze Welt, für Milliarden Menschen, dann, wenn man eine neue wirtschaftliche Stunde Null hätte, könnte man das wahrscheinlich wieder tun. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass es 1944 hier begründet wurde und direkt am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in einer Stunde Null für die Welt dieses System begründet wurde. Nur da war es begründbar und Nixon konnte es auch nur an einem Tag praktisch da wieder abschaffen für die ganze Welt. Sowas gibt's ganz oder gar nicht. Man kann eigentlich nicht in der Welt irgendwo Horte der Währungsstabilität haben, auch wenn es schon ein paar versucht haben, Stichwort Mexiko mit einer Silberwährung, Stichwort arabische Staaten mit potenziellen goldgedeckten arabischen Währungen. Es ist schwierig, entweder es wird nicht zugelassen von außen oder dieser Staat würde alles Weltgold und Silber auf sich vereinigen und es würde auch nicht so richtig funktionieren. Man kann Stabilität nur ganz oder gar nicht haben und schauen wir mal, ob wir zu unseren Lebzeiten Stabilität wieder erleben werden. Und noch spannender ist es, wie kommt diese Stabilität dann wieder zustande? Was passiert bis dahin? Jedenfalls spürt man von all dem heute nichts. Es ist ein schöner Sommertag, 81 Jahre danach. Das war eine Tour. Sie können gerne in den Kommentaren noch Fragen stellen. Wir beantworten diese dann auch und Sie können kommentieren. Es ist eine ambivalente Geschichte. Ein Teil der Geschichtsschreibung ist nicht offiziell. Wir haben versucht, Ihnen das mal so objektiv wie möglich darzustellen. Aber natürlich gibt es zu dem Thema noch viel, viel mehr zu sagen. So viel aus Bretton Woods vom Mount Washington Hotel, Ihr Peter Böhring.